Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Hallo, es ist Donnerstag, der 15. Januar, 26. Hier ist Folge 307 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, der Schnee in der Hauptstadt ist weggeschmolzen, wie Wahlversprechen nach dem Urnengang. Und unsere Politiker, die gehen nach dem Chaos auf der Straße über zum Chaos im Tagesgeschäft. Endlich, da können wir uns jetzt wieder den großen Fragen unserer Zeit widmen.
Warum ist das eigentlich so toll, in unserem Land zu leben? Warum ist das wichtig, dass wir Demokratie haben? Warum ist Meinungsfreiheit wichtig, auch mal wieder auf eigene Stärken zu gucken?
Ja, ganz genau, lieber Herr Günther. Ihre Antworten darauf dürften allerdings andere sein als bei uns. Ebenso die Definition von Meinungsfreiheit. Mhm. Wir wären ja froh, wenn sich überhaupt mal wieder ein Politiker um die Probleme dieses Landes hier kümmern würde. Wir haben das Gefühl, im Bundeskabinett sitzen eigentlich nur noch Außenminister.
Ja, genau. Während Außenminister Merz gemütlich durch Asien jettet, fliegen die Außenminister Klingbeil und Wadefuhl auf Stippvisite in die USA. Außenminister Dobrindt geht auf Einkaufstour in Israel und Außenministerin Wagen zofft sich mit Kennedy Jr. in den USA. Das Ganze hat aber auch was Gutes.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Dieses Zitat eines Gebrauchtwagenhändlers aus Wermelskirchen hat viel Wahrheit.
Ja.
Gebrauchtwagenhändler, wirklich?
Ja,
das wusste ich nicht. Schade nur, dass da noch die ganzen Ministerpräsidenten in ihren Staatskanzleien hocken und den Bürgern den Alltag vermiesen.
Ja, wir schauen uns heute einige von denen mal genauer an. Denn das Schalten und Walten unserer Landesväter gleicht stellenweise dem Strampeln eines Fünfjährigen, der einfach noch nicht ins Bett gehen will. Dabei ist es Zeit. Das und vieles mehr jetzt. Wir starten in unseren ersten Themenblock.
Ja, aber vorher gehen ganz liebe Grüße raus an zwei Männer da draußen. Der eine ist Andreas Kissler. Der hat bei News moderiert am Dienstag. Und er hat definitiv unseren Außenminister als What a Fool bezeichnet.
Ich habe es gehört, ganz eindeutig, das ist die englischgängige Aussprache.
What a Fool heißt übersetzt Wasserfall. Oder auch... Was für ein Vollidiot. Herr Kissler, Anzeige ist raus.
Ah.
Und besondere Grüße gehen natürlich auch an Siegfried Geilhausen. Je suis Siegfried Geilhausen.
Einfach nur wegen dem Namen?
Nee, das müssten mittlerweile eigentlich alle mitbekommen haben am Donnerstag, hoffe ich.
Okay,
dann mal los in eine wilde 307. Liebe Gemeinde, ihr kennt uns seit vielen Jahren. Ihr wisst, wir sind Freunde von klaren Worten. Wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund und wir lassen uns inspirieren von Menschen, die ebenfalls kein Blatt vor den Mund nehmen.
I'm gonna say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump.
Das war Schauspiellegende Robert De Niro. Er beleidigt den US-Präsidenten auf offener Bühne und das Publikum tobt. Das war 2018 bei den Tony Awards. Damals haben sich die Hollywood- und Musical-Stars ganz sicher nicht vorstellen können, welchen Albtraum sie dann in der zweiten Amtszeit von Donald Trump erwarten. Sie haben nicht glauben können, dass die Amerikaner sich mit Abstand für Trump entscheiden werden. Fuck Donald Trump, sagt einer von ihnen, ja, die leben wohl in einer Traumwelt.
In einer Traumwelt, in der man sogar den Präsidenten beleidigen kann. Ich muss sagen, finde ich Wahnsinn. Mhm. Wir nehmen uns heute ein Beispiel daran. Ich sage klipp und klar, Frank-Walter Steinmeier.
Weiter so.
Wir könnten heute natürlich ausführlich über die USA berichten. Seit dem Tod von Rene Good ist die Stimmung aufgepeitscht. Demokraten und Republikaner stehen sich so unversöhnlich gegenüber wie noch nie. Das Land ist gespalten zwischen Trumpisten und radikalen Gegnern des Präsidenten. Die gemäßigte Mitte steht daneben und fragt sich, ob sie eigentlich in einem durchgedrehten Hollywood-Film ist.
In einer Dystopie zwischen Macht, Hunger und Militär auf der einen Seite und genderfluiden, non-binären Ents-Menschen auf der anderen.
Just so you know.
Just out of curiosity, are you guys police? No?
I'm a Nazi.
What a big man! Oh. What a big man! Bye, bye, big man!
I'm very respectful.
Bye, bye, big man. I am genderqueer, trans mask, and queer.
What's trans mask?
Trans mask is like people under the non-binary umbrella identifying like or presenting mask.
I'm trans and on my sexuality is unlabeled.
Fluid.
Bitch ass nigga, get the fuck out of here! Get the fuck out of here, you stupid bitches! You're a fucking coward piece of shit! Fuck you! And if you didn't have a gun or a badge, I would beat the shit out of you!
Let them go! Let them go! Let them go! Let them go!
Für alle, die uns nur hören und nicht sehen, das war ein Zusammenschnitt aus den Vereinigten Staaten. Zu sehen war die Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz und die Proteste dagegen.
Proteste, Benjamin, das klingt nicht so gut, nee.
Hätte ich jetzt Ausschreitungen sagen sollen oder Randale oder Aufstände?
Nee. Diese Menschen retten Demokratie und Meinungsfreiheit. Ja, also das hättest du sagen sollen.
Ach so, ja, das lag mir auf der Zunge.
Die ICE-Agenten werden an ihrer Arbeit gehindert, beleidigt, ihre Unterkünfte werden demoliert, sie werden bis aufs Blut provoziert, andere Meinungen werden mit verbaler oder körperlicher Gewalt niedergedrückt. No-Go-Areas werden geschaffen und das Beste?
Die liberalen Demokraten stellen sich vor Autos und Lastwagen. Sie wollen damit die Arbeit von ICE behindern. Sie stellen sich frontal vor Autos und beschweren sich dann, wenn ihr Leben in Gefahr gerät oder sie verletzt werden. In anderen Videos rennen sie übrigens auch vor fahrende Autos. Sie klettern auf Dächer und schmeißen parallel die Scheiben der Autos ein.
Und dann sind sie oberschlau und diskutieren, ob der ICE-Beamte, der Rene Good erschossen hat, sich vor ihrem Auto aufhalten darf. So sind sie, unsere US-Demokraten im Einsatz für ihre Werte.
Aber das alles ist natürlich schon lange zu uns rübergeschwappt, nach Deutschland. Autoritär, gewalttätig und intolerant, das können auch die deutschen Demokraten.
Ja, okay.
Wenn Sie hier reingehen, dann haben Sie ein Problem.
Was habe ich denn für ein Problem?
Das geht nicht.
Was habe ich denn für ein Problem?
Das geht nicht. Erzählen Sie mal das Problem. Sie sind von dieser Demo verwiesen.
Was habe ich denn für ein Problem?
Sie können nicht in die Demo reingehen. Also bleiben Sie außen. Bleiben Sie außen.
Werden wir sehen.
Kommen Sie nicht rein. Ja. Wenn Sie reinkommen, haben Sie ein Problem.
Okay, was denn für ein Problem?
Das sage ich Ihnen doch jetzt nicht.
Irgendwas mit Gewalt oder so?
Natürlich nicht.
Kann hier filmen,
Sie haben kein Recht, hier in die Demo reinzugehen.
Aber ich kann hier filmen.
Bleiben Sie, wo Sie stehen. Nö, ja?
Das haben Sie mir aber nicht zu sagen.
Nee, das habe ich zu sagen, weil ich bin Ordnerin.
Die Ordnerin entscheidet, wer auf die öffentliche Demo darf. Und sie argumentiert, dass der Filmer ein Sicherheitsrisiko sei. Aber warum ist er das eigentlich? Weil er dort andere Leute angreifen wird? Natürlich nicht. Sie fürchtet doch wohl eher um seine Sicherheit, weil die Demonstranten offensichtlich zu Gewalt neigen und Menschen mit anderer Meinung oder einfach nur mit Kamera angreifen werden.
Demokratie geht ja dann immer am besten, wenn nur ein kleiner Teil entscheiden darf, wer bei Demokratie mitmachen darf. Und in diesem Fall ist es natürlich die radikale Linke. Das ist aber auch kein Einzelfall. Wir haben es jetzt hier bloß mal bei so einer Demonstration gesehen, wo eine Ordnerin meinte, sie dürfte das. Aber solche Fälle sehen wir ständig. Veranstaltungen werden abgesagt von der Polizei, weil die Veranstaltung angeblich ein Sicherheitsrisiko sei. Aber derjenige, der dort vortragen wollte, ist dieses Sicherheitsrisiko natürlich nicht. Das Sicherheitsrisiko sind die, die dagegen demonstrieren wollten. Das heißt, die, die sich angeblich für die Demokratie einsetzen, sind dermaßen radikal und gewalttätig, dass derjenige, der die freie Rede gebrauchen wollte, seinen Vortrag nicht halten kann, weil die Polizei der Ansicht ist, dass er sie nicht schützen kann. Tja. Soll ich euch was sagen? Wenn die Polizei in Deutschland der Meinung ist, dass sie die freie Rede nicht schützen kann, dann sollten sie sich mal überlegen, wie sie das in Zukunft hinbekommen. Denn das ist antidemokratisch. Wenn Antidemokraten entscheiden können, wer in diesem Land reden darf und wer nicht reden darf, dann ist das antidemokratisch und hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Und die wenigen Aufgaben, die die Polizei und die Innenbehörde tatsächlich hat, ist doch wohl bitte für Sicherheit zu sorgen. Das ist eine essentielle Aufgabe der Staatsgewalt. Und da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen.
Ist die denn antidemokratisch, wenn sie es nicht schafft, das zu schützen?
Ja, das war, glaube ich, Kern meines Vortrags. Nochmal zum Mitschreiben für alle da draußen. Gendern ist übrigens ein radikales Verbrechen an der deutschen Sprache. Ja. Andere Menschen zu zwingen zu gendern, ist aus meiner Sicht Gewalt. Und das passiert jeden Tag in Deutschland.
Die absolute Transformation von fossilen Ressourcen zu angeblich grüner Elektrizität ist ein radikaler Umbau.
das Selbstbestimmungsgesetz mit der vereinfachten Wahl des Geschlechts und der Wahlfreiheit für Kinder ist eine radikale Reform.
In kurzer Zeit mehrere Millionen Menschen aus fernen Ländern in Deutschland aufzunehmen, ist ein radikaler Schritt zur Veränderung der Bevölkerung.
Andere politische Meinungen und Parteien zu bekämpfen, ihre Arbeit zu behindern, ihnen mit Entzug der Finanzierung zu drohen, sie 24 Stunden am Tag mit der Medienmacht in den Schmutz zu ziehen und ihnen mit Verboten und Entzug der Grundrechte zu drohen, zum Beispiel dem passiven Wahlrecht, ist radikal. Man kann das ja alles richtig finden. Man muss nur wissen, dass man radikal ist.
Tja. Wir brauchen gar nicht in die USA schauen. Wir haben schon in Deutschland genug zu tun. Und darum werden wir uns kümmern. Die Steilvorlage bietet eine Partei, die früher mal eine Volkspartei war und heute Richtung Bedeutungslosigkeit taumelt.
Die Linken sind wieder groß geworden mit den Silberrücken, nicht? Wir werden wieder groß mit der Silberlocke und dem Grauburgunder.
Jetzt wird hier nicht persönlich, ja? Wo ist eigentlich der Chef hier? Wo sitzt denn der Chef? Christian! Ah, in der Reihe 8. Ich meine den Christian in Reihe 8, nicht der in Zehlendorf im Dunkeln sitzt.
Und friert.
Das war die größte Enttäuschung, seit es Liberale gibt. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Anzeigenhauptmeisterin der FDP.
An Peinlichkeit kaum zu überbieten. Übrigens ausdrücklich auch Wolfgang Kubicki, der erstens immer noch in dieser Partei ist, zweitens immer opponiert gegen diese Partei, drittens dann aber mit den anderen, die genau diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, wie zum Beispiel die Impfpflicht, schön auf seinem Kutter über die Ostsee oder Nordsee gondelt. Und dann auch noch mit Frau Strack-Zimmermann gemeinsame Sache machen möchte und angeblich diese Partei retten. Was denkst du über Wolfgang Kubicki?
Also ich weiß nicht, was da im Hintergrund läuft. Ich glaube nur, dass Wolfgang Kubicki wahnsinnig gerne Netzwerke spinnt, bei denen Wein getrunken wird und man schätzt sich und mag sich hinter den Kulissen.
Er sieht sich einfach irgendwie als total der Querkopf. Aus meiner Sicht ist er aber eine andere Art von Systemling. Ich finde, er ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten, genauso wie dieser Auftritt, den wir gesehen haben.
Ja.
Aber Marcel, die FDP ist ja schon in der Bedeutungslosigkeit. Und die war ja auch nie Volkspartei. Meintest du die wirklich?
Nee, du hast völlig recht. Ich meinte auch eine andere Partei. Die alte Dame SPD. In deutschlandweiten Umfragen aktuell bei 13%. In Sachsen-Anhalt knapp über der 5%-Hürde. Mit ihrem Führungsduo Bärbel-Klingbeil, da ist irgendwie so gar kein Aufschwung in Sicht. Aber jetzt kommt die Idee. Achtung! Deutschlandkorb gegen Teuerung. SPD fordert günstige regionale Grundnahrungsmittel.
Die SPD packt den Deutschlandkorb. Was soll das sein?
Na, angesichts gestiegener Lebensmittelpreise fordert die SPD eine Entlastung für Verbraucher. Handelsketten sollten auf freiwilliger Basis einen Warenkorb mit günstigen und stabilen in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln so aus allen wichtigen Warengruppen anbieten.
Der Deutschlandkorb. Früher nannte man das übrigens Aldi.
Nee, Benjamin, die SPD will ja damit auf die Inflation antworten. Seit 2020 seien Lebensmittelpreise um ein Drittel gestiegen und dagegen will man jetzt was unternehmen.
Lass mich raten, den Krieg in der Ukraine beenden?
Nein.
Jedem Deutschen einen Taurus-Marschflugkörper in den Einkaufswagen schmeißen?
Auch falsch.
Wir kaufen unser russisches Öl künftig nicht mehr in Indien, sondern direkt in Russland. Wir stoppen die Euro-Entwertung, indem wir europaweit weniger Schulden machen. Wir senken die Sozialbeiträge. Wir bauen keine Fahrradwege mehr in Peru, sondern welche in Potsdam. Tut mir leid, ich komme nicht drauf.
Naja, wir bitten die Supermärkte, dass sie einen Deutschlandkorb zusammenstellen mit günstigen und preisstabilen Lebensmitteln.
Soll das ein Gesetz werden?
Nee, das soll freiwillig sein.
Wird das subventioniert?
Nee, wo denkst du hin? Das ist nach derzeitigen Informationen nicht subventioniert.
Ich fasse zusammen. Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und ihre Untermarken sollen freiwillig einen Einkaufskorb zusammenstellen. Der soll irgendwie günstiger sein als jetzt, aber nicht subventioniert sein. Damit behauptet die SPD ja, dass die Handelsketten ein Oligopol gebildet haben und Preise künstlich hochhalten. Oder die SPD verlangt von den Privatunternehmen, diese Lebensmittel selber zu subventionieren.
Vorbild des Ganzen ist übrigens Griechenland.
Der Deutschlandkorb. Nur echt mit Feta-Käse und Olivenöl.
Und um sich den Schwachsinn schön zu trinken, gibt's literweise Uso.
Leute, im Ernst, der Vorschlag ist gaga. Nächste Station Lebensmittelmarken, übernächste Station Konsum. Der Deutschlandkorb der SPD. Wir machen mit und packen heute unseren Deutschlandkorb. Was brauchen wir dafür?
Richtig gute Politiker.
Mm.
Jung, frisch und voller Expertise.
Haben wir. Wie wäre es mit einer Ökonomin? Einer Expertin für Wirtschaft?
Klar, packen wir rein.
Ja. Und praktischerweise kommt sie von der SPD. Ihr Name ist Theresia Stahl. Sie ist stellvertretende Chefin der Jusos in Deutschland. Sie ist stahlhart, wenn es gegen Menschen mit Geld geht. Hier das Zitat, das sie voller Stolz bei Instagram postet.
Viel zu viele sind von Beruf Sohn. Die fangen mit dem unterdurchschnittlichen Jura-Examen direkt in der Firma von Papi an, spielen da 20 Jahre lang Golf und sind dann auf einmal Milliardäre. Diesen Leuten will ich ans Geld.
So nämlich. Da kennt sich eine Frau mit Söhnen, Firmen und Milliardären aus.
Ja, und mit Golf natürlich.
Genau. Also die machen wir in unseren Deutschlandkörbchen mit rein zur eierlegenden Wollmilchsau.
Ministerin für Wirtschaft, Enteignung und Söhne.
Und Golf.
Und Golf.
Wir packen unseren Deutschlandkorb. Was brauchen wir denn noch? Königsmörder. Je mehr Königsmörder wir haben, desto unwahrscheinlicher ist eine Monarchie. Wir brauchen Leute, die nicht davor zurückschrecken, andere abzusägen und ihnen das Messer in den Rücken zu rammen.
Und praktischerweise gibt's die auch in der SPD.
Das die Nachricht ja erwischt, als wir auf dem BSR-Betriebshof waren. Eigentlich den Kolleginnen und Kollegen für den Silvestereinsatz zu danken, habe ich auch gemacht.
Ja.
Und wir haben dann, als die Nachricht kam, mit dem Krisenstab der Stromnetz und alles organisiert, mit unserem eigenen Krisenstab.
Ja.
Ich war den ganzen Sonntag total so beschäftigt mit dieser Krisenbewältigung.
Ja.
Ich hatte da einfach keine Zeit für was anderes.
Berlins Energiesenatorin Franziska Giffey fällt dem regierenden Bürgermeister in den Rücken. Schummelfranzi sagt, ich war bei der Müllabfuhr, dann habe ich erfahren, dass es einen Anschlag auf die Stromversorgung gab. Ich war dann den ganzen Tag beschäftigt und hatte keine Zeit für was anderes.
Dürfen wir übersetzen? Deutsch Schummelfranzi, Schummelfranzi Deutsch?
Ja.
Was sie damit meint, keine Zeit zum Tennisspielen. Sie meint damit, der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU ist ein Langschläfer, ein Ignorant und ein Faultier. Denn während ich gerödelt habe, hat der noch gepennt. Und als ich die Krise bekämpft habe, war der gerade im Zweikampf auf dem Tennisplatz.
Tja. Aber nicht nur Giffey haut den Kabinettskollegen in die Pfanne, auch die Innensenatorin Iris Spranger.
Mit dem Lage- und Maßnahmenrückblick habe ich um 8.05 Uhr per Telefon, da war noch ausgeschaltet, samstags nichts unüblich, den regierenden Bürgermeister und 8.07 Uhr schriftlich entsprechend informiert.
Die SPD-Innensenatorin erklärt den zeitlichen Ablauf am Tag des Anschlags und hat Neuigkeiten im Gepäck.
Ja, sie sagt, ich habe zunächst nicht mit dem Bürgermeister telefoniert, sein Handy war aus. Das ist am Samstag nicht ungewöhnlich. Ich habe ihm schriftlich per Nachricht auf sein Handy informiert.
Der wichtigste Politiker der deutschen Hauptstadt schaltet sein Handy aus, damit er besser schlafen kann. Geht nicht ran, wenn Terrorlage ist. Stimmt das? Oder versuchen die SPD-Frauen dem regierenden Bürgermeister im Wahljahr eine mitzugeben?
Handy aus? Die Bild berichtet, laut Senatskanzlei stimmen die Behauptungen von Spranger nicht. Das Handy des regierenden Bürgermeisters ist nie ausgeschaltet, so Senatssprecherin Christine Richter zu BZ. Geht er nicht sofort ran oder es ist besetzt, springt die Mailbox an.
Die Hauptstadt unseres Landes wird regiert von einem Lügner als regierenden Bürgermeister und von Schummelfranzi.
Und einem Handy.
Jede Stadt bekommt das, was sie verdient. Freut euch auf Freiburg, über die werden wir heute auch noch sprechen. Oh ja. Unser Deutschlandkorb wird also gefüllt mit den SPD-Königsmördern Iris Spranger und Schummelfranzi Giffey.
Und mit dem Handy von Kai Wegner.
Warum denn das?
Er geht ja nicht ran.
Gut. Und mit dem Handy von Kai Wegner.
Deutschland soll ja modern sein. Die Zukunft passiert genau hier. Und darum packen wir in unser Körbchen natürlich auch hochmoderne Technologie.
What is the future of cars? Hydrogen or
definitely electric.
Yeah,
hydrogen,
you know,
is a waste of time.
But es gibt einen Wissenschaftsstreit. Da ist ein wissenschaftlicher Streit. Was ist das Beste?
Armin Laschet, damals als Kanzlerkandidat, er trifft Elon Musk und fragt ihn, was ist denn die Zukunft des Autos? Wasserstoff oder Elektroantrieb?
Musk sagte,
absolut elektrisch. Woraufhin Laschet doziert, es gäbe da ja einen Gelehrtenstreit. Benjamin, lies uns doch mal aus diesem Artikel vom Focus vor.
Nur 6 Grad in Wiener Wasserstoffbussen. Fahrgäste frieren, Personal arbeitet in Winterjacken. Seit Dezember rollen auf der Strecke zwischen Heiligenstadt und Sievering Wasserstoffbusse im Linienbetrieb. Doch es gibt Probleme. In den Bussen herrschen nur 6 Grad, sodass das Fahrpersonal in dicker Winterkleidung und mit Mütze arbeiten muss. Zudem sei das Innenlicht extrem grell und könne nicht gedimmt werden.
Upsi.
Aber Marcel, das ist doch jetzt Österreich gewesen. Das ist ja nicht in Deutschland. In Deutschland diskutieren die Forscher noch, wie gut Wasserstoff wirklich ist.
Naja, dann blicken wir nach Deutschland. Los geht's in Wiesbaden. 2023 meldet der Bund der Steuerzahler, Wiesbaden fährt Wasserstoffbusse vor die Wand. Teures Wasserstoffabenteuer nach nur einem Jahr beendet. Nach knapp einem Jahr war schon wieder Schluss. Erst verschwanden die Brennstoffzellenbusse im Oktober 2022 aus dem Linienverkehr. Mitte Dezember kam dann das Vollständige aus.
Im Dezember erfahren wir aus Cottbus, Busse stehen rum, weil es keine Tanke gibt. Dicht an dicht stehen 46 neue Wasserstoffbusse auf dem Betriebshof von Cottbus Verkehr. 650.000 Euro hat jedes einzelne Fahrzeug gekostet, gefördert mit viel Steuergeld. Doch fahren können die Busse nicht. Es fehlt der Wasserstoff.
2024 meldet der RBB, in Bernau stehen die 6 Wasserstoffbusse seit mittlerweile einem Jahr ungenutzt in einem Depot. Anschaffungspreis 650.000 Euro pro Stück. Zusammen mit der Tankstelle belaufen sich die Kosten, eigenen Angaben zufolge, auf rund 5 Millionen Euro.
Die Begründung ist übrigens wunderschön deutsch. Wir verlesen. Wir würden ganz gerne fahren. Allein das so denke ich schon auf, ja? Da sagt der Chef von dem Busunternehmen, wir würden ganz gerne fahren.
Wir würden es ja machen.
Also, wir fahren fort. Wir würden ganz gerne fahren und können es gerade nicht, weil es eine Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitskonzept des Tankanlagenherstellers und demjenigen, der die Tankanlage abnimmt, gibt, was die richtigen Auslegungen der Sicherheitstechnik sind. Im weitesten Sinne ging es um die Fernwartung via Internet und somit die Cybersicherheit.
Ja. Ich fasse es einfach nicht.
Wer kennt sie nicht, die Cybersicherheit im Linienverkehr?
Auf die Frage, was besser ist, Elektro oder Wasserstoff, habe ich übrigens eine Antwort. Verbrenner. Verbrenner haben keine Cybersicherheit. Und Verbrenner haben immer eine Tanke.
Das ist allerdings Stand jetzt korrekt.
Wir machen weiter, Leute. Wenn ihr meint, es kann nicht absurder werden, wartet mal, was jetzt in Bielefeld passieren wird. Bielefeld im November 25. Das Westfalenblatt schreibt. Bürokratischer Irrsinn. Mit dieser Nummer bewirbt sich Bielefeld gerade um einen Platz im nächsten Schwarzbuch, in dem der Bund der Steuerzahler Beispiele für staatliche Geldverschwendung auflistet.
Sag bloß, da stehen die Busse auch still.
Nein, da stehen die Müllautos still.
Nein.
Doch.
Oh.
Es ist wirklich unfassbar und ein wenig kompliziert. Liebe Basta Berlin, meine Zuschauer und Zuhörer, ich erwarte jetzt höchste Konferenz. Konzentration von euch.
Alles
drei. Wenn ich sie schon nicht habe, habt ihr sie hoffentlich. Also, das ist nachzulesen im Portal Energie und Management und ich versuche euch das jetzt zu erklären. Es gibt da also eine Wasserstofftankstelle. Die steht neben der Müllverbrennungsanlage. Dort tanken die Bielefelder Busse auf. Die Müllautos dürfen da aber nicht tanken.
Obwohl die neben der Müllverbrennungsanlage steht.
Richtig. Denn die Tankstelle wurde mit öffentlichen Fördergeldern unterstützt. Die haben aber zur Bedingung, dass da fast ausschließlich Verkehrsbusse tanken dürfen.
Hat die denn genug Wasserstoff theoretisch für Busse und Müllautos?
Ja, aber dann verlieren sie die staatlichen Subventionen.
Das heißt, der Staat bezahlt die Tankstelle dafür, dass dort keine Müllautos des Staats tanken dürfen.
So kann man das sagen.
Und wo tanken die Müllautos?
Die Müllautos. Die fahren ganz ökologisch 30 Kilometer weiter nach Reda-Wiedenbrück zum Tanken. Aber das wird sich bald ändern.
Weil sie dann endlich neben der Müllverbrennungsanlage tanken dürfen?
Wo denkst du hin? Weil die Tankstelle in Reda-Wiedenbrück schließt. Sie ist nämlich unrentabel.
Es gibt einen Wissenschaftsstreit. Da ist ein wissenschaftlicher Streit. Was ist das Beste?
Wir packen die Wasserstofftechnologie also sehr gerne in unseren Deutschlandkorb.
Aber die ist doch überflüssig.
Genau.
Und damit in bester Gesellschaft mit der SPD und dem Handy von Kai Wegner. Aber unser Deutschlandkorb, der ist ja noch gar nicht voll. Da haben wir noch eine ganze Menge Platz. Und darum packen wir da noch viel, viel mehr rein.
Ganz viele neue Deutsche. Hier kommt ein neuer Zuwachs für Deutschland. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Seine TikTok-Kanäle haben den Namen Kamal12821, Kamal Turkmann. Und auf Instagram ist er unterwegs als AK47 Kamal.
Heute syrischer Pass. Und deutscher Pass mit. Ja, Freunde, zurzeit ich bin Deutscher geworden. Yani, kein Problem. Ich habe deutscher Pass. Manche sagen Abschiebung, Abschiebung. Keine mehr, weil deutscher Pass steht bei mir.
Nix Abschiebung. Kamal ist jetzt Deutscher. Berühmt geworden ist er übrigens als Talahun, als einer der ersten und bekanntesten Talahuns in Deutschland.
Kamal hatte beim Mediamarkt das Talahun-Lied auf voller Lautstärke gespielt und dazu getanzt. Das Video wurde mehrmals kopiert und weiterverteilt. Allein auf seinem Kanal hat er über 500.000 Aufrufe erzielt.
Aber Kamal bereichert nicht nur das Stadtbild beim Mediamarkt, er bereichert auch das Stadtbild im Stadtpark Chemnitz.
Und für alle, die das mit der Stadtbilddebatte nie verstanden haben, die nie wissen wollten, was Friedrich Merz damit wirklich meinte, die behauptet haben, das geht gegen jeden Menschen mit Migrationshintergrund, gegen jeden Deutsch-Türken, Deutsch-Italiener oder gegen jeden Chefarzt mit Wurzeln im Ausland. Nein, ihr Ignoranten, das ging es nicht. Es ging um das hier.
Will hier immer auf dem Weg, Jungs, stabile Jungs aus Syrien, Kurden, wir sind Brüder. Deswegen, ich sag Bescheid, macht ihr keinen Stress, sonst etwas anderes passiert. Deswegen, wir suchen keine Probleme. Aber wenn jemand Probleme suchen, kann euch gerne vorbeikommen.
Die kenne ich. Das sind die Jungs, die immer so freundlich fragen, ob ich ein Problem habe und warum ich gucke. Ja, die sind sehr zuvorkommend.
Tamam, wieder Stadt Chemnitz, das heißt Talahun. Ja, Freunde, wir sind aus Chemnitz. Stabile Jungs aus Chemnitz. Aufpassen. Deutschland, nicht Sachsen, wir sind aus Sachsen, aber aufpassen, andere Stadt, weil hier steht Gangster aus Chemnitz.
Aber Momentchen mal, Kamal sagt ja, er ist jetzt Deutscher. Und Kamal sagt auch, er ist stolzer Sachse, vor allem aber ein stolzer Mann aus Chemnitz. Ja, er ist Deutscher.
Was willst du damit sagen?
Kann es sein, dass wir es hier mit einem lupenreinen Nazi zu tun haben?
Ja. Na egal, der Talahun an sich, der ist ja schon eine kulturelle Bereicherung. Der tanzt, der macht Schattenboxen und hat ein flottes Mundwerk, ob du willst oder nicht. Der Talahun ist Deutschland. Kamal kommt in unser Deutschlandkörbchen.
Aber dann ist es doch jetzt hoffentlich wirklich endlich voll.
Noch nicht ganz. Wir machen noch einen kleinen Ausflug nach Freiburg.
Unfassbar, was hier schon wieder abgeht. Vorher unverpackt und umweltfreundlich, jetzt Plastik wie im Supermarkt. Genau das fördert das neue Verpackungssteuergesetz in Freiburg.
Das sagt Matthäus von Frohnat Bio aus Freiburg. Er verkauft unter anderem ökologisch produzierte Desserts. Und er kritisiert das Freiburger Verpackungsgesetz. Da ist er aber nicht alleine. Bei TikTok finden wir ein Video, das bei Burger King gedreht wurde. Der Kunde bestellt sich ein großes Sparmenü.
So, und dann kommt noch die Pommes dazu.
Und 6er Chili, ja.
So, jawohl, das genau. Macht dann bitte 3,20 €.
Wie 3,20 €? Das war 10 Euro.
Nein, das ist nur die Verpackung. Wir haben jetzt eine neue Verpackungssteuer. Und Sie müssen jetzt hier für alles 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent und 70 Cent bezahlen. Das macht dann 3,20 € bitte.
So sieht's aus. Ins Amtsdeutsch übersetzt finden wir das auf der Internetseite der Stadt Freiburg. Zitat: Die Verpackungssteuer wird fällig bei Einwegverpackungen und Geschirr, sofern diese Produkte für den unmittelbaren Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort oder unterwegs gedacht sind. Dazu gehören beispielsweise Einwegbecher für Kaffee, Tee oder Softdrinks, Einwegteller und Schälchen sowie Verpackungen aller Art für Burger, Pommes, Bratwurst, Asiagerichte, Döner, Pizza oder Popcorn. Auch Tütchen, Einwickelpapier oder Alufolie sowie etwaiges Einwegbesteck und Strohhalme ab einer Länge von 10 cm unterliegen der Steuer.
Der Biobäcker Frohnat hat übrigens einen Lifehack, wie er zumindest einen Teil der Steuer umgehen kann.
So, die Gabel wird besteuert jetzt bei dem neuen Verpackungsgesetz mit 20 Cent plus 19% Mehrwertsteuer. Wenn wir das Ganze jetzt einfach kürzen auf 10 Zentimeter, dann kostet das gar nichts.
Klasse! Und was machen wir mit den Enden der Gabel? Die stecken wir einfach dem nächstbesten Grünen-Politiker in den Po.
Auf den Weg gebracht haben die Verpackungssteuer vor allem die Grünen. Die sagen, große Veränderungen führen oft erstmal zu Unmut.
Wir haben aber auch schon von vielen Läden Rückmeldungen bekommen, dass es ganz gut gestartet ist und vor allen Dingen, dass es einen Effekt hat. Weil darum geht es ja schlussendlich. Ich glaube, da gibt es auch einen ganz großen Konsens in der Freiburger Gesellschaft, dass wir viel zu viel Einwegverpackungen weggeschmissen haben, viel zu viel Müll in der Stadt ist.
So sieht's aus. Den Freiburgern ist einfach nicht zu helfen. Sie haben genau das verdient, was sie gewählt haben. Bei der Bundestagswahl im Februar haben die Grünen in manchen Teilen Deutschlands nur 3% bekommen. In Freiburg waren es 30.
Joppa, was hatte die SPD noch gleich gefordert?
Günstige Lebensmittel. Sie hat die Preise von 2020 verglichen mit den Preisen von heute.
Wisst ihr, was ein Döner 2020 in Berlin gekostet hat? 4 Euro. Jetzt kostet er am S-Bahnhof Neukölln 7,50 Euro. Und jetzt stellt euch vor, die Grünen kommen auch noch mit ihrer Verpackungssteuer. Da packen wir dann 50 Cent drauf und dann sind wir bei 8 Euro.
Das ist eine Preiserhöhung von 100% seit 2020. Und dann kommen sie und predigen von sozialer Gerechtigkeit. Dann kommen sie wieder mit der alleinerziehenden Mutter. Dann kommen sie wieder mit der Krankenschwester.
Diese Politiker sind Weltmeister im Verteuern von Produkten. Sie denken sich immer wieder neue Abgaben aus, immer neue Steuern, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mit der CO2-Steuer verteuern sie jedes Lebensmittel. Mit der Verpackungssteuer schaffen sie ein bürokratisches Monster für jede Dönerbude und jeden Biobäcker. Mit ihrer Scheißaufrüstung pflastern sie Werbung für Krieg und Tod in die Fußgängerzonen. Mit ihrem Sondervermögen verschulden sie ganze Generationen. Und mit ihrer Klimatransformation zerstören sie die Wirtschaft des ganzen Landes. Der Deutschlandkorb besteht aus jeder Menge fauler Eier.
Jetzt werdet ihr nicht persönlich, ja?
Weil ich bin Ordnerin.
Da ist ein wissenschaftlicher Streit.
No!
Ein paar sympathische Genossen.
Mhm. Nein, nein, nein. Das Tolle ist, ich baue mir so ganz langsam so eine Klassikerabteilung auf bei Basta Berlin. Da ist der Lindner, der so schön lacht. Mhm. Und da kommt jetzt auch diese Nein-Nein-Nein-Frau rein. Das die werdet ihr in den nächsten Monaten öfter sehen.
Das Schöne ist, wir machen das alles immer doppelt, weil ich mache das auch.
Das freut mich.
Ja, so ist das, falls mal einer durchsucht wird und alles weg ist. Freunde, wir haben noch ein bisschen Nachtrag zu diesem Blog. Und da wollen wir auch ganz explizit auf eure Kommentare und E-Mails eingehen. Weil was euch unter der vergangenen Folge, vielen Dank übrigens fürs Kommentieren, sehr interessiert hat und bewegt hat, ist nochmal der Anschlag hier in Berlin auf das Stromnetz gewesen von der sogenannten Vulkangruppe. Und ich würde mal ein bisschen was vorlesen, was da unter der vergangenen Folge sich da getummelt hat. Wolle hat zum Beispiel geschrieben: Ich glaube der Ausführung nicht, dass das ein paar linksextreme Amateure von der Antifa waren. Dafür war der Plan in einer Perfektion koordiniert, wie es nur hochstudierte und geübte Kriminelle schaffen. Anschlagsziele auswählen, sie mit welchen Substanzen in Brand zu stecken, dann noch die Reaktionszeiten der Rettungskräfte einzuschätzen, ist ein komplexes Handwerk. Das schreibt Wolle. Und
dazu möchte ich aber gleich reingehen.
Ja, bitte.
Denn die Judäische Volksfront oder die Volksfront von Judäa hat sich da schon geäußert.
Ja.
Diese Vulkangruppe ist ja zerstritten. Es scheinen ja mehrere Gruppen zu sein. Jedenfalls streiten die sich auf linksextremen Internetseiten gerade.
Also es scheint so eine ursprüngliche Vulkangruppe zu geben, die Vulkanrentner und jetzt die Vulkanjusos. Nee, keine Ahnung. Also der Nachwuchs.
Die jungen Wilden.
Ja, oh.
Und die jungen Wilden äußern sich jetzt doch relativ häufig und sagen, es war ja ganz okay, was die Rentner damals gemacht haben, aber wir sind jetzt da und wir machen das, wie wir das für richtig halten. Und konkret Bezug nehmt auf den Kommentar, den Joppa gerade vorgelesen hat, das sei ein komplexes Unterfangen. Da sagen sie, nein, das war kein komplexes Unterfangen, denn sie haben mitgeteilt, wie sie es gemacht haben. Und damit das keiner da draußen nachmachen kann, von den Linksextremen, lesen wir es hier bei Basta Berlin vor. Denn die gucken uns nicht.
Richtig.
Es sei, die BZ schreibt, es sei keine Hightech-Operation gewesen, behaupten die Autoren und wenden sich direkt an ihre Kritiker. Sie schildern detailliert, wie sie vorgegangen sein wollen. Wir haben die Wartungstür an der Seite der Brücke schlichtweg aufgehebelt. Das Schloss war alt, der Stahl gab nach. Drinnen wollen sie mit Hilfe von Maschendrahtzaun an den Kabelsträngen einen Kurzschluss erzeugt haben. Simpel, dreckig, effektiv nennen sie dieses Vorgehen und drohen übrigens damit, dass sie bereits an weiteren Anschlägen arbeiten.
Ja, in der Tat.
Also, es gibt da diese These, jene These, die mutmaßlichen Täter sagen, das war nicht so technisch aufwendig.
Und wie gesagt, sie drohen auch unmittelbar mit weiteren Geschichten dieser Art. Der Mark hat übrigens noch eine sehr schöne Theorie, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Er schreibt, meine Vermutung ist, dass die Vulkangruppe ähnlich einem Dr. Jekyll aus hochgestellten Personen des öffentlichen Lebens besteht, die nächtens wie Mr. Hyde ihr alter Ego ausleben. Hat Friedrich Merz eigentlich ein solides Alibi für die Tatzeit? Und Kai Wegner? Der Mangel an einem solchen könnte jedenfalls ihre prominente Abwesenheit nach dem Anschlag erklären. Und nicht nur das. Was ist mit Lars Klingbeil, Daniel Günther, Neidi Reichenschreck, aka Baerbock? Vielen Dank für den Hinweis, Marc.
Ich habe auch ein Journalistenkollektiv im Visier, die erst da den Anschlag begehen und dann darüber schreiben, wie schlecht es ihnen jetzt mit diesem Anschlag geht.
Auch nicht schlecht, ja.
Übrigens, diese Wirtschaftschefin von der Bild-Zeitung, die wir hier letzte Woche präsentiert haben, die hat ja erstmal so ein bisschen Wohlstandsprobleme geäußert, weil ihr Garagentor elektrisch ist oder ihr Gartentor und sie nicht rausgekommen ist. Mhm. Dann ist sie in die Wohnung zurückgekommen und sie hatte den Mega-Wasserrohrbruch. Ja. Die Decke ist runtergekommen. Also jetzt hat sie wirklich Grund zu klagen.
Ja.
Wobei ich mich frage, in einem Haus werden die Rohre doch wahrscheinlich nicht kälter als 0 Grad. Wie sollen die denn wegen Frost sprengen? Aber egal.
Tür offen gelassen. Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Was ich aber sehr interessant finde, ich habe das sogar dreimal gescreenshottet, weil ich es eigentlich unbedingt in die Sendung bringen wollte. Es kam aber nicht unter. Bild schreibt, interne Grünen-Mail spricht nicht über linksextreme Täter. Also, die Grünen in Berlin haben ihre Parteikollegen und die Fraktion angewiesen, dass sie bitte aufpassen sollen, wie sie über diesen Anschlag kommunizieren.
Ja, bloß nicht über die Täter sprechen, sondern nur über die politischen möglicherweise Drahtzieher oder die es nicht verhindert haben. Also sprich, Kai Wegner.
Richtig. Sie wollen permanent Kai Wegner in die Pfanne hauen, aber nicht darüber sprechen, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Möglicherweise ja, weil es doch keine Russen waren. Wie stehen die Grünen in Berlin eigentlich zu dieser Russentheorie? Möglicherweise ja, weil die Täter tatsächlich ökologische Motivationen geäußert haben.
Mhm.
Linksökologische Motivationen.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ich sag mal so. Es schockiert mich überhaupt nicht, dass politische Parteien das dann versuchen, kommunikativ so zu drehen.
Vor allem in einem Wahljahr.
Aber es zeigt ja, dass Politiker alles ziemliche sind.
Herzensmenschen?
Herzensmenschen. Macht weiter so.
Ich habe hier noch einen Kommentar von Sebastian, der sich auch auf die vergangene Folge bezieht. Deutschland ist kein Bauer auf dem geopolitischen Schachfeld. Es ist eines der Hündchen der Dame. Und zwar das mit dem schiefen Blick, das nur noch 2,5 Beine hat. Und tschüss.
Hündchen der Dame. Ja, die Dame. Zieh Donald Trump bitte ein Bikini an, Grog.
Oh, bitte, bitte. Dann haben wir hier, und das ist interessant, vielleicht als kleiner Nachtrag und auch Richtigstellung. Auch wir machen ja manchmal die ein oder anderen Stolpler. Der Lokalusen Mustermann hat kommentiert.
Ich lasse mich gerne korrigieren, aber nicht von Lokalusen Mustermann.
In Georgien wurde Russland angegriffen und in der Ukraine hat Russland nicht angegriffen, sondern die Regierungspräsidenten der Region Donetsk und Lugansk haben schriftlich um Militärhilfe gebeten, die von der Staatsduma gebilligt wurde.
Okay, das ist keine Korrektur, das ist deine Sichtweise.
Nee, das von Georgien, das möchte ich aber...
Wir haben Georgien sauber dargestellt. Wir haben nicht gesagt, dass Russland da angegriffen hat, sondern dass sie einen Auslandseinsatz da gehabt haben.
Eine Intervention haben wir es, glaube ich.
Siehst du, die Intervention kam auf Bitte der georgischen Regierung.
Richtig.
Ich finde es in Ordnung, dass du es sagst, aber ich lasse mich von Luluhausen Mustermann in diesem Punkt nicht... Nee, wirklich.
Dann eben nicht. Und da passt auch zu, was Crazy Space geschrieben hat. Ich möchte Wumms 1 und Wumms 2 mal streiten sehen. Gibt's da Outtakes? Nee, das ist grundsätzlich nicht on air in der Kamera, sondern alles nur montags beim Wochenstart.
Ja. Und dann alle anderen Tage in der Woche, wenn wir uns hier... Wie die Kesselflicker geht's.
Genau.
Ich habe noch eine Zuschrift von unserer Zuhörerin Jenny aus Helsinki bekommen. Sie war dort im Taxi unterwegs und hat sich mit dem Taxifahrer unterhalten. Helsinki in Island, wie ihr alle wisst. Jetzt schreibt wieder Luluhausen Mustermann. Nein, das ist in Georgien. Ich weiß, Luluhausen. Jenny schreibt uns, dass der Taxifahrer gesagt hat, er konnte seine Fahrerlaubnis nur bekommen, weil er nachweisen konnte, dass er auf Eis und Schnee fahren kann.
Ah.
Ich finde das eine tolle Idee. Das können wir gleich für Deutschland übernehmen. Da haben wir gleich mehrere Effekte zusammen. Es wird alles ein bisschen bürokratischer. Der Führerschein wird noch teurer.
Super.
Und außerdem müssen alle auf Eis und Schnee die Fahrprüfung machen. Und ich schlage vor, nur alle Schaltjahre. So kriegen wir auch das Problem mit den Parkplätzen gelöst und mit dem Zuverkehr.
Ja, und man kriegt halt kein Taxi mehr. Ist blöd.
Ich habe das ausgeweitet auf alle Autofahrer.
Okay. Europa. Ja, das wird den Grünen sehr gefallen.
Siehst du, im Herzen bin ich nach wie vor radikaler Grüner.
Ja, ja, den kriegst du nicht raus, den Grünen. Hast du noch was?
Ja, da gab es noch jemand, der hat sich sehr gefreut über was du in der letzten Sendung gemacht hast.
Aber das finde ich schön.
Das möchte ich nicht vor. Okay, Ernst schreibt per E-Mail an redaktion@basta.berlin. Habe wie immer euch heute Abend angesehen, wie immer klasse und aufklärend. Aber der Filmausschnitt zwischen Altkanzler Schmidt und dem Kanzlerdarsteller hat mich richtig erregt. Ich bin entsetzt. Diesen Filmausschnitt, wo wäre er herunterzuladen?
Den habe ich selbst zusammengeschnitten, also aus den Originalvideos. Aber weißt du was? Den kleinen Ausschnitt, den würde ich einfach jetzt die Tage in unsere Telegram-Gruppe stellen. Basta Berlin zusammengeschrieben. Und dann kann sich den da jeder selber runterladen. Und dann habt ihr die Aussage immer sehr gerne zusammen. So nämlich.
Schön. Nun? Ernst schreibt übrigens auch, Gruß aus Trier, die Stadt, die schon 2000 Jahre auf dem Buckel hat und noch immer nichts begriffen. Lass mich raten, Trier ist eine Uroma gegen rechts.
Wahrscheinlich tiefgrün, richtig, ja. Ihr Lieben, wenn ihr unsere Arbeit und natürlich auch unser Leben unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr das mit dem ein oder anderen Euro machen könntet oder auch 3-4 Euro. Wie das geht, also die BEZ, die Basta Einzugszentrale, ist wieder geöffnet, findet ihr entweder hier unter dem Video oder auf unserer Webseite basta.berlin. Da gibt es alles Mögliche. Jemand hat sich tatsächlich in den Kommentaren gefreut nach der letzten Sendung, dass wir das mit dem Dauerauftrag mal erwähnt haben. Und, oh, vielen Dank für die Erinnerung. Sehr gerne. Und genau, ansonsten findet ihr auf unserer Webseite auch alle alten Folgen, Basta Berlin, den Wochenstart, Links zu unseren Social-Media-Kanälen und unseren Webshop. Liebe Grüße an die Michi. Da gibt es das Frieden statt Friedrich-T-Shirt und noch vieles andere mehr. Schaut da einfach mal rein.
Ja, und im Gegensatz zu vermutlich allen konventionellen Printmedien machen wir keine Werbung für die Bundeswehr. Wir sagen ja. Frieden statt friedlich. Und so machen wir das auch weiterhin. Darum ist eure Unterstützung auch so wertvoll.
So ist es. Und ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@basta.berlin.
Super. Mhm. Ich bin bereit für die nächste Runde.
Na dann, wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und den beginnen wir mit einer kleinen Frage. Was haben Friedrich Merz und das Winterwetter in Deutschland gemeinsam? Ja? Naja, bei beiden waren die Erwartungen jetzt nicht sonderlich hoch. Wenn was passiert, ist es gleich extrem. Und am Ende hat wieder keiner was draus gelernt.
Das stimmt. Außerdem bewegen sich die Beliebtheitswerte des Kanzlers irgendwo zwischen Gefrierpunkt und flüssigem Stickstoff. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Das sagt auch der Benjamin Button der CDU. Philipp Amthor bei Markus Lanz.
Wie würden wir denn stehen, wenn wir unsere Versprechen brechen würden? Wir haben das vereinbart im Koalitionsvertrag und deswegen
Sie müssen sich die andere Frage stellen. Wo würden Sie stehen, wenn Sie Ihre Versprechen behalten würden?
Ja, das wäre
ein Knaller.
Das ist die richtige Frage.
Ach, das ist die richtige Frage. Wir hätten dann noch ein paar. Wollt ihr uns eigentlich verschaukeln? Und wie lange wird es wohl noch dauern, bis sich nach der SPD auch die Union bei den Wahlen pulverisiert?
Unsere Prognose nicht mehr allzu lang. Vor 2 Jahren dachten wir ja noch, also dieser Kanzler Scholz und seine Ampel, das ist wirklich die schlechteste Regierung aller Zeiten. Heute werden wir eines Besseren belehrt.
In der Befragung des Instituts INSA für die Bild am Sonntag äußerten sich 71% unzufrieden mit der Koalition aus Union und SPD. Auch Kanzler Friedrich Merz erhält weiter negative Bewertungen. 67% sind mit seiner Arbeit unzufrieden, nur 24% zufrieden.
Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass der alte Fritz viel lieber auf dem internationalen Parkett posiert, als sich den Problemen im Ausland zu stellen. Das spiegelt auch der X-Kanal des Kanzlers wider.
Beispiel vergangener Freitag. Erst twittert Herr Merz seine Besorgnis über die Berichte im Iran. Zusammen mit Macron und Starmer fordert er ein Ende der Gewalt.
Gleicher Tag, Nächster Tweet. Herr Merz äußert seine Besorgnis über russische Angriffe auf die Ukraine. Zusammen mit den USA und Europa will er sich für Frieden einsetzen.
Gleicher Tag, nächster Tweet. Herr Merz freut sich über das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und Teilen Südamerikas. Zusammen sende man ein wichtiges Signal strategischer Souveränität. Was auch immer das bedeutet.
Und immer wieder Fotos und Videos mit Frankreichs Posterboy Emmanuel Macron. Küsschen links, Küsschen rechts, ein zärtliches Rückenstreicheln. Merz fehlt eigentlich nur noch eine Perücke und wir nennen ihn Brigitte.
Oh, Herr Jopper, ganz dünnes Eis. Dafür wurden vor ein paar Wochen Menschen verurteilt. Aber nein, du hast nicht gesagt, dass Brigitte Macron ein Mann ist.
Nein,
du hast gesagt,
Friedrich Merz ist ein Mann.
Friedrich Merz mit einer Perücke wäre, ist ja auch egal. Wer ist denn jetzt eigentlich unser wichtigster Partner im Ausland? Wer ist denn tatsächlich für uns die Nummer eins? Ist es der beim Volk ja sehr unbeliebte Macron oder der ebenfalls sehr unbeliebte Brite Starmer oder die alte Tante Ursula in Brüssel? Oder ist es doch der teure Herr Zelensky in Kiew?
Weder noch, Benjamin, das berichtet die Zeit.
Deutschland und Indien wollen näher zusammenrücken. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete das bevölkerungsreichste Land der Erde bei seinem Besuch am Montag als Wunschpartner.
Gerade angesichts der tiefen geopolitischen Veränderungen und Umbrüche in der Welt.
Ach was, Deutschland und Indien wollen also näher zusammenrücken. Zumindest geografisch gesehen dürfte das schwierig sein, in der Mitte liegt nämlich Russland.
Und das trennt nicht nur geografisch, sondern auch politisch. Im Tagesspiegel lesen wir, Indien bezieht einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt. Merz zeigte angesichts des hohen Energiebedarfs in Indien ein gewisses Verständnis dafür. Mein Eindruck ist, wenn sie diese Abhängigkeit reduzieren können, dann werden sie es tun.
Na, wie gut, dass Deutschland keine Abhängigkeit von russischen Rohstoffen hat. Unsere Regierung hat nämlich entschieden, dass lieber alles teurer wird. Dafür sind wir Moralweltmeister und die USA, die freuen sich über die neuen Einnahmen.
Also das, was wir gemacht haben, könnten wir genauso von Indien verlangen.
Ja,
auf die eigene wirtschaftliche Entwicklung scheißen, ja. Auf die eigene Bevölkerung scheißen, die Inflation nach oben treiben und dafür eben weniger Rohstoffe aus Russland kaufen.
Richtig.
Hätte Indien genauso machen können. Haben sie nicht gemacht, stattdessen haben sie das Öl aus Russland gekauft, es umetikettiert und nach Europa geschickt.
Ja.
Wo die Deutschen es dann zum Überteuerten... Also das ist so bescheuert. Aber es wird ja noch besser. Würde auch Indien sein Rohöl vermehrt in den USA kaufen, hätte das für Europa zwei andere Konsequenzen. Erstens wäre damit weniger Rohöl auf dem Markt und das würde vermutlich steigende Preise bedeuten.
Und zweitens raffiniert Indien im großen Stil unter anderem Dieselkraftstoff für die Europäische Union. Steigen die Rohölpreise für Indien, steigen auch die Dieselpreise hier bei uns.
Die Forderung des deutschen Kanzlers an Indien, doch bitte keine Rohstoffe mehr aus Russland zu beziehen, ist finanziell gesehen für uns und die deutsche Wirtschaft also völliger Wahnsinn.
Na nu, sei mal nicht so negativ, ja? Indien hört in dem Punkt ja auch einfach nicht auf den Kanzler.
Bin ich ja beruhigt. Ja.
Lass uns doch lieber auf das schauen, was beide Nationen so schön verbindet.
Deutschland als der Einwohner stärkste und wirtschaftlich stärkste Staat der Europäischen Union und Indien als die größte Demokratie der Welt. Uns verbinden grundlegende Werte.
Ja, klasse! Vom Kastensystem in Indien sind wir jedenfalls nicht mehr weit entfernt.
Benjamin!
Na, ist doch wahr! Und noch eine Gemeinsamkeit. Hier seht ihr eine typische Landschaftsaufnahme in einer indischen Siedlung. Ich dachte zuerst, es wäre Freiburg. Es ist wirklich richtig idyllisch und erinnert mich teilweise an meine alte Heimat Neukölln. Übrigens, 83 der 100 schmutzigsten Städte weltweit liegen in Indien.
Ja, diese Ecken hat der Kanzler bei seiner Indienreise in dieser Woche natürlich nicht zu Gesicht bekommen. Stattdessen gab es für Friedrich einen Empfang, den er in Deutschland so nicht bekommen würde.
Der Empfang für den Kanzler, pompös, nicht in Neu-Delhi, sondern in Ahmedabad, der Heimatstadt des indischen Premiers Narendra Modi. Das traditionelle Drachenfest soll den Übergang vom Winter zum Sommerhalbjahr symbolisieren. Und beim gemeinsamen Drachensteigen wird klar, Deutschland und Indien wollen in Zukunft bei vielen Themen am gleichen Strang ziehen.
Ach, wie ist das schön. Und hier noch ein paar Schnappschüsse von der tollen Reise. Titelvorschläge, Herr Jopper, mein Vorschlag lautet Ein Herz für Inder.
Mhm. Passt. Und bei dem Bild hier, da habe ich direkt gedacht, Sex in the City.
Ich fürchte, wir werden beide in der Hölle schmoren. Genauso wie unsere Bundesregierung. Also was ich am schönsten fand an seinem ganzen Besuch, war ja diese Fahrt in dem offenen Wagen mit dem indischen Chef. Und er wedelte da so mit der rechten Hand. Und ich dachte mir so, ja, darauf hat die Welt gewartet. Endlich wieder ein Deutscher im offenen Wagen, der den rechten Arm streckt.
Gott, oh Gott.
Mehrere Minister tun es dem Kanzler übrigens gleich und flüchten ebenfalls lieber ins Ausland. So zum Beispiel Außenminister What a Fool und Finanzminister Klingbeil.
Ja, die waren in dieser Woche in den USA. Da das Ego eines Politikers ordentlich Platz braucht, da konnten sie sich leider nicht ein Flugzeug teilen. Und Linienflug geht natürlich gar nicht.
Hier rechts seht ihr die Regierungsmaschine des CDU-Ministers What a Fool und direkt links daneben der Regierungsflieger des SPD-Ministers Bärbel Klingbeil. Beide starteten in Berlin, beide machten einen Zwischenstopp in Island und beide landeten dann fast zeitgleich in Washington.
Fast. Das politische Fliegengewicht Klingbeil hat aber den What a Fool in Island noch abgegriffen, war ein bisschen früher da. Und da ließ er sich dann auch nicht nehmen, seinen Kollegen persönlich auf dem Rollfeld zu begrüßen.
Ist das hier Klingonien?
Wer es nicht verstanden hat, What a Fool fragt seinen Kabinettskollegen beim Handshake, ist das hier Klingonien? Na wenigstens, die haben ihren Spaß.
Das dürfte dann auch für beide der letzte freundliche Handschlag gewesen sein, als es dann weiterging in die USA. Im Weißen Haus wird ja Good Old Germany seit der Ära Trump eher kritisch gesehen, vor allem in Sachen Meinungsfreiheit.
Und das bringt uns wieder zurück nach Deutschland. Wer regiert eigentlich das Land, wenn Kanzler und Minister entweder ausgeflogen sind oder sich im Koalitionsausschuss gegenseitig blockieren?
Das sind natürlich die Ministerpräsidenten der Länder. Unsere Landesväter und Landesmütter. Und einige von denen haben in diesen Tagen mal wieder für Aufmerksamkeit gesorgt.
Allen voran das schwingende Tanzbein aus dem hohen Norden. Daniel Günther macht einfach überall eine gute Figur. Wie hier bei Helikopter 117 mit Berlins Bürgermeister Kai Wegner und NRW-Landesvater Henrik Wüst oder wie hier bei einer Flottensohle mit MacPoms Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Was kann der Mann eigentlich nicht?
Die Antwort lautet Bürgernähe. Also zumindest nicht für alle Bürger. Bereits 2024, da sagte er gegenüber Cicero, wir dürfen nicht tolerieren, dass Menschen eine solche Partei wählen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert eine härtere Gangart gegen die AfD. Er habe große Sympathien für ein Verbotsverfahren. Man habe viel zu lange akzeptiert, dass Wähler aus Protest für diese Partei stimmen.
Ach, und ohne AfD kein Protest mehr, Herr Günther? Oder wie haben wir das zu verstehen?
Genau, ja. Ohne die AfD keine AfD-Wähler und ohne AfD-Wähler kein Widerstand gegen die Regierungsparteien. Ist doch easy.
Aber da fehlt noch was. Nämlich die ganzen neuen Medien und Online-Plattformen. Doch auch dazu hat Herr Günther in der Talkshow von Markus Lanz die passenden Ideen.
Social-Media-Verbot
Verbot
bis 16,
glaube ich. Bis 16 in Deutschland, in Europa. Ich meine, und selbst Politiker, sich diese die im Bundestag sitzen, selbst Abgeordnete unserer Fraktion, die gucken sich so einen Quatsch an, dass sich Politik auch davon beeinflussen lässt, wie bestimmte Medien auch versuchen, ihre eigenen politischen
Ziele. Sie denken
an Ambrosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale.
Wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Moment mal, wie bitte was? Nicht nur das Netz, sondern auch kritische Medien zensieren? Und auf Instagram legte Günther dann am Montag nochmal nach, Zitat, Aktivismus, ob von linker oder rechter Seite, ist kein Journalismus. Stimmungsmache ist keine Berichterstattung. Nicht überall, wo Journalismus draufsteht, ist auch Journalismus drin. Reaktionen eben dieser alternativen Medien sind das perfekte Beispiel, wie Verkürzung, gezieltes Weglassen und bewusste Falschinterpretation zur Methode geworden sind.
Journalismus statt Aktivismus. Ich erinnere mich noch an diesen Kollegen von der ARD oder vom ZDF, der die letzte Generation begleitet hat. Und da hat er so ein kleines Mädchen interviewt, hat gefragt, warum bist du denn hier? Und dann hat er geweint. Und ich erinnere mich, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, über diese ellenlangen Berichte im Spiegel beispielsweise zur letzten Generation, wo man genau erfahren hat, warum die das machen und das, wie man da mitmachen kann und wie das so läuft bei der letzten Generation. Das ist natürlich alles das Gegenteil von Aktivismus, Herr Günther.
Das ist was anderes.
Das ist wirklich was ganz anderes, Herr Günther. Mann, ist der blind, der Kerl. Und wenn er hier von Fake News redet, denk doch mal an die Corona-Zeit. Herr Jobber, du hast selber 3 Jahre deines Lebens an Covid-19 verloren.
An die Zeit erinnere ich mich gar nicht zurück. Es ist ein Fiebertraum.
Als Leute wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt hat, dass 95% der Leute auf Intensivstationen nicht geimpft sind, Herr Günther. Können Sie sich noch erinnern, als in Hamburg die ganze Story aufgeflogen ist, dass die Zahlen, die erhoben haben zum Thema Geimpfte, Nicht-Geimpfte, total falsch gewesen sind? Und da hat sich der Tschentscher entschuldigt. Ja, das ist ja blöd, dass das jetzt passiert ist. Aber die Stories waren schon alle über den Äther geblasen und die Journalisten haben es nicht hinterfragt. Herr Günther, können Sie sich noch erinnern, als diese Behauptung alle aufkam, dass es eine Pandemie der Ungeimpften gewesen ist, was übrigens das RKI heute überhaupt nicht mehr bestätigen will und damals eigentlich auch nicht bestätigen wollte? Herr Günther, wollen Sie wirklich mit uns über Fake News und Medien richten? Das können wir ganz gut. Das können wir ganz gut. Und jetzt sind Sie dran. Gucken Sie sich doch einfach mal 10 Folgen Basta Berlin an und dann widerlegen Sie uns, Herr Günther.
Und das ist eben das Problem, wenn eine Strack-Zimmermann, wenn ein Tschentscher in Hamburg, Moin Moin und 2G, oder wenn auch hier unser Politaktivist aus Schleswig-Holstein, Herr Günther, irgendwas rausblasen und die Journalisten, die Journalie, die dort ist, das nur weitergibt, dann sind das keine Journalisten, dann sind das schlicht und ergreifend einfach nur die Verbreiter der Regierungsnarrative. Dann sind es Lautsprecher der Regierung und keine Journalisten. Aber darüber machen Sie sich sicherlich keine Gedanken.
Also kein Aktivismus in den großen Mainstream-Medien und auch nicht in den GEZ-Medien, keine Fake News, sind ja erstmal Dinge, die würden wir unterschreiben.
Ja.
Aber darum geht es hier ja gar nicht. Das Problem sitzt ja viel, viel tiefer.
Auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da hat die Politik bereits großen Einfluss. Ähnliches gilt über Werbeanzeigen und sonstige Verknüpfungen für viele andere Redaktionen in Deutschland. Doch sie haben keine Kontrolle über die neuen Medien. Und das ärgert sie.
Die neuen und alternativen Medien, die sich nicht zurückhalten, weil sie später noch um Interviews mit Ministern oder Spitzenpolitikern betteln müssen. Die neuen Medien, die den Job übernehmen, der früher mal für Journalisten ganz normal war. Kritisch hinterfragen, Skandale aufdecken und Rücktritte fordern.
Den Job übernehmen jetzt News, der Kontrafunk, Nuviso, Tichy oder Basta Berlin. Das schmeckt denen aber nicht. Und das wollen sie ändern. Das wollen sie nämlich am liebsten verbieten.
Empörung darüber bleibt in den Altmedien erwartungsgemäß aus. Mit einer Ausnahme. Eine der letzten Bastionen der kritischen Meinung im Privatfunk heißt RTL West. Geschäftsführer Jörg Zajonk hat es in einem aktuellen Kommentar genau auf den Punkt gebracht. Denn
Journalisten sind frei. Es gibt keine Voraussetzung dafür, was Journalismus ist und was nicht. Niemand darf das festlegen. Folgt aus dem Grundgesetz. Eine Zensur findet nicht statt. Auch nicht durch Politiker, die sich über Medien ärgern. Steht so bei uns im Landespressegesetz. Die Presse ist frei. Sondermaßnahmen jeder Art, die die Pressefreiheit beeinträchtigen, sind verboten. Damit soll genau das verhindert werden, was jetzt diskutiert wird. Das Verbot von unbequemen Journalisten. So weit darf es nie kommen.
Recht hat er. Wir haben euch den ganzen Kommentar auch unter der heutigen Folge nochmal verlinkt. Die Zensur von Medien, die ist per Grundgesetz verboten. An anderer Stelle sollten wir dann übrigens nochmal klären, wie es eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn bestimmte Medien, etwa durch Zwangsgebühren, einen staatlich gewollten Vorteil haben.
Und all dieses Zensurgeschwafel von Spitzenpolitikern kennen wir auch aus einer ganz anderen Debatte, die allerdings zusammenhängen. Das AfD-Verbot. Und das bringt uns zum Landesvater von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer.
Wer?
Musst du nicht kennen, ist Nachfolger von Malu Dreyer, einer der letzten SPD-Ministerpräsidenten.
Verstehe. Und eben jener hat gerade eben der Zeit ein Interview gegeben. Dort sagt er, die AfD ist durch und durch eine Versagerpartei. Sie haben nichts hinbekommen, nichts ist besser geworden. Ich unterschätze die AfD nicht, aber ich bin auch nicht bereit, den Popanz um sie immer größer werden zu lassen.
Ja, nichts hinbekommen und nichts besser gemacht. Also in den vielen Regierungsjahren waren die wirklich eine herbe Enttäuschung. Wovon redet dieser Schweizer eigentlich?
Kommunale Ebene, glaube ich.
Es ist ja noch dazu eine besondere Realitätsverweigerung, wenn die laut Umfragen 14% SPD die 26% AfD eine Versagerpartei nennt.
In Rheinland-Pfalz sind am 22. März Landtagswahlen. Die AfD könnte die Sozialdemokraten dabei überholen und hinter der CDU auf Platz 2 landen. Für Schweizer natürlich ein Horrorszenario.
Aber durchaus realistisch. Ministerpräsident Schweizer hat übrigens noch nie eine Landtagswahl als Spitzenkandidat gewonnen. Er wurde 2024 von Malu Dreyer als Nachfolger vorgeschlagen. Die durchaus beliebte SPD-Landesmutter war vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschieden.
Schweizer ist also eigentlich auf dem Dreierticket da rangekommen. Richtig. Nun hofft Schweizer bei der Wahl im März wohl auf einen Amtsbonus.
Das ist spannend. Überall fliehen die einst beliebten Haudegen in den Ruhestand, als würden sie vor dem drohenden Debakel Reiß ausnehmen. So wie dieser Herr hier.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff will nach Informationen des MDR offenbar vorzeitig sein Amt abgeben. Damit würde er noch vor der Landtagswahl im September den Weg frei machen für den CDU-Spitzenkandidaten Schulze.
Schulze? Kenne ich nicht.
Na, den kennt außerhalb von Sachsen-Anhalt nur wirklich niemand. Und selbst in dem Bundesland kaum einer. Darum soll er auch noch schnell einen Amtsbonus für die Landtagswahl bekommen.
Er ist Landeswirtschaftsminister, er heißt Sven Schulze und er soll laut CDU noch im Januar als Ministerpräsident vereidigt werden. Das hatten sich die Wähler 2021 vermutlich auch anders vorgestellt, als man davon ausging, Haseloff bleibe für die komplette Legislatur. Und ich habe noch dieses Interview mit Deutschen Rundfunk vor Augen, wo er genau das versprochen hat. Ja, natürlich bleibe ich bis zum bitteren Ende.
Ja. In Sachsen-Anhalt regiert derzeit übrigens eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Die Konstellation, die wird sich aber nicht wiederholen. FDP und übrigens auch die Grünen werden in diesem Jahr wohl aus dem Landtag fliegen. Und Gleiches droht auch der SPD. Dann würden nur drei Parteien in Magdeburg verbleiben. Die AfD, laut Umfragen bei rund 40%, gefolgt von der CDU mit 26 und den Linken mit über 10. Wenn die Vorhersagen denn so eintreffen.
Ich habe mal kurz gerechnet, selbst wenn die CDU mit den Linken zusammengeht, reicht das nicht für eine Regierung. Das heißt, die CDU muss betteln, dass die SPD mit wenigstens 5% reinkommt.
Ist richtig.
Das wird ein Jahr, so viel ist sicher. Und anstatt endlich wieder Politik für die Bürger zu machen, regen sich die Altparteien über die Wählerwanderung zur AfD auf und über die Klickzahlen alternativer Medien. Beides möchten sie verhindern, koste es, was es wolle.
Und im Zweifel kostet es die Demokratie. Denn zum Wohle der Demokratie müssen wir die Demokratie leider aushebeln. Die Freiheit wird zum Sicherheitsrisiko, Widerspruch zur Gefahr und der Bürger zum Störfaktor im eigenen Land. Und genau das muss sich dringend wieder ändern. Und zwar ganz bald.
Hey Leute, wir haben bald Wahlen. Wir haben bald demokratische Wahlen. Wir sollten demokratisch wählen. Wir sollten aufpassen, dass das Kreuz, das wir machen, keinen Haken hat.
Der Pummelprinz aus Leipzig. Herr Krumbiegel hat sich übrigens für die Partei Die Linke ausgesprochen. Kann er gerne machen. Wir geben keine Wahlempfehlung ab. Wir appellieren lediglich an den gesunden Menschenverstand.
So ist es. Und damit kommen wir gleich zu unserem heutigen Webtipp. Ja. Aber ich habe noch was vorbereitet, weil wir so unfassbar viel Spaß heute haben. Habe ich noch was rausgeholt, was ich schon seit Wochen mal zeigen wollte. Es hätte fast zwischen den Jahren ignoriert werden können. Aber nein, es ist mir schon wichtig. Ex-Senatorin Dilek Kalaici, rechtskräftig wegen Bestechlichkeit verurteilt.
Oh ja, wunderbar.
Eine der wichtigsten SPD-Politikerinnen Berlins. Sie war Gesundheitssenatorin während Covid-19. Mhm. Sie hat beispielsweise dafür gesorgt, dass Berliner auf gewissen Straßen Tag und Nacht, ungeachtet des Verkehrs, ungeachtet der Uhrzeit, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollten. Mhm. Sie war für mich deswegen eine ganz besonders verhasste Politikerin. Dilek Kalaici ist bestechlich. Punkt.
Das hat ein Gericht entschieden. Das können wir genau so sagen. Ist das schön?
Ist das schön. Bestechung in der SPD Berlin. Wow. Also, wir wollen zu unserem Webtipp kommen. Das ist in dieser Woche kein Video, es ist eine Internetseite. Mhm. Geschrieben hat uns dazu Alexandra aus der Buster Berlin Gemeinde und ihr Anliegen wollen wir kurz vorlesen.
Sie schreibt, online werden die freien Medien immer weiter zensiert und die Menschen außerhalb unserer Blase finden diese heute schon nicht. Ich gehe davon aus, dass die Zensur in 2026 noch weiter verschärft wird. Darum sind wir bereits Anfang 25 mit unserer Medienplattform online gegangen.
Alexandra schreibt, dass man sich die Website wie eine Art Fernsehzeitung für freie Medien vorstellen kann. Wir blenden hier mal die Startseite ein. Über 120 Empfehlungen gibt es dort, Medien, die über Politik, Wirtschaft und Wissenschaft berichten und viele mehr. Alles Gegenstimmen zu ARD, ZDF und Deutschlandfunk.
Und oben gibt es dann noch so einen Reiter Wochenprogramm. Und siehe da, der Donnerstag etwa, der startet morgens mit dem Kontrafunk und wird abends mit einer neuen Folge Buster Berlin abgerundet. So gehört sich das. Der Wochenstart am Montag ist auch drin.
Nein.
Ja, nur über die Zeiten, die da eingetragen sind, müssen wir nochmal reden. Aber wirklich eine tolle Idee.
Grüße gehen raus. Ja. Finanziert wird das Ganze übrigens durch die Musiker stehen auf. finden wir ebenfalls gut. Und darum einfach mal reinklicken, den Link verbreiten. Flyer gibt es wohl auch. Mhm. Die Adresse lautet freiemedienplattform.de.
Alles zusammengeschrieben. Vielen Dank für den Tipp. Unter unserem Video auch nochmal verlinkt. Und wir schreddern, mein Lieber.
Freiburg.
Nee.
Waterfall.
Aachen. Hier. Nee, Moment, das musst du verlesen, bitte.
Ich schreddere Aachen. Stadt Aachen streicht fast alle Fördergelder für queere Projekte.
Oh nein. Auf knutschfleck.de übrigens gelesen.
Ja, das ist die Jugendplattform von Schwulissimo.
Ja.
Dies bedeutet nach aktuellem Stand, dass die Stadt Aachen die bestehenden Leistungsvereinbarungen für 2026 nicht verlängern wird und jegliche weitere finanzielle Unterstützung einstellt. Hm. Das bedeutet, dass die einzige queere Anlauf- und Beratungsstelle für Erwachsene in der Region ihre Arbeit einstellen muss. Zusätzliche Auswirkungen. Die Durchführung des CSD Aachen ist nicht mehr finanziell gesichert. Bildungsangebote des Queer-Referats an der Aachener Hochschule entfallen.
Nein!
Stellen für Workshop-Koordinierung und Ehrenamtsbetreuung des Schulaufklärungsprojekts Schlau sind gefährdet. Rainbow Sports muss sein Angebot reduzieren. Hm. Die queere Community-Zeitung Diva wird vorerst eingestellt.
Das ist doch unglaublich.
Also wenn es so viele Transen, Schwule und Lesben gibt, dann könnt ihr euch den Markt ja stellen und in Zukunft alles auch anders finanzieren. Ist ja kein Problem. Ah. Aber der Staat...
Moment. Ich kann dich beruhigen, Benjamin. Aachen hat gegengesteuert. Nach Aufschrei, Gelder für queeres Leben in Aachen sollen doch fließen. Und nicht nur das, das ist das Schöne, die 125.000 Euro werden wahrscheinlich aufgestockt. Und Ziel sei eine langfristige Leistungsvereinbarung. Zudem wolle die Stadt nun endlich einen Queerbeauftragten benennen. Ach, Protest wirkt, Freunde. Oh.
Wenn er nur klein, aber laut ist.
Weg damit,
bitte. Es ist super. Ich freue mich schon auf das Jahr 2027, wenn sie die Stadthalle und das Schwimmbad in Aachen dicht machen. Aber der Queerbeauftragte protestiert nicht.
Richtig. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir hoffen, unser Deutschlandkorb, der hat euch heute gefallen. Waren ja einige Delikatessen mit dabei. Teilweise auch ein bisschen schlecht verdaulich. Aber so schmeckt Deutschland 2026. Und nächste Woche, da wird der Korb dann neu gepackt.
Und wenn ihr bis dahin Fragen habt, zum Beispiel wie nah man einer Pinguinkolonie kommen darf oder was man macht, wenn man von einem Seelöwen angegriffen wird, I'm your girl.
I'm your girl, sagt Luisa Neubauer. Dieses Angebot lehnen wir gerne ab.
Ernsthaft jetzt? Ja, ich lehne es ab. Du kannst es gerne annehmen.
Und so können wir die heutige Ausgabe mit einer guten Nachricht beenden. Die Deutschland-Chefin von Fridays for Future befindet sich aktuell dort, wo sie am wenigsten Schaden anrichten kann, in der kalten und eisigen Arktis.
So ist es.
Ist auch wirklich die beste Methode, um zu verhindern, dass Donald Trump auch noch diese Region annektiert.
Richtig, aber es ist übrigens die Antarktis. Ist nicht schlimm, ist nur weiter unten. Wenn ihr uns übrigens nicht in der Kälte stehen lassen wollt, auch finanziell gesehen, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Ihr wisst das, 1 Euro hilft, 2 Euro hilft doppelt und so weiter. Die BEZ ist geöffnet. Alle Infos findet ihr auf basta.berlin oder hier unter dem Video. Vielen, vielen Dank, dringend notwendig.
Ich kann sagen, wir haben mal wieder alles gegeben.
Ja, klar.
Das war's für heute. Mein Name ist Benjamin Golme. Nächste Woche hören und sehen wir uns wieder. Am Montag im Wochenstart und dann bei Folge 308 am Donnerstag, den 22. Januar 25.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.